Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Bettina Köster ganz herzlich willkommen. Alle Jahre wieder haben wir unser Weihnachtsfest und alle Jahre wieder wird in der Vorweihnachtszeit um die Wette konsumiert. Und jetzt, einen Tag nach dem Weihnachtsfest, sind die Menschen jetzt glücklicher. Auch wenn nach einer aktuellen Umfrage die Hälfte der Deutschen sich nichts mehr schenkt, ist bei vielen die Suche nach Glück durch Konsum zu Weihnachten auf dem Siedepunkt. Schließlich ist unser ganzes Land, ja unsere ganze Wirtschaft, immer noch auf Wohlstand und Wachstum ausgerichtet. In Zeiten von Klimakollaps und verbreiteter sozialer Ungerechtigkeit wollen wir heute Vormittag in der Lebenszeit der Frage nachgehen, ist das überhaupt noch der richtige Weg für uns alle? Müssen wir uns nicht dringend umdenken und anders handeln? Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich über die Weihnachtstage in Wiesbaden umgehört.
Sagen wir es mal einfach so, ich arbeite bei einem internationalen aktienorientierten Unternehmen. Da gibt es nur ein Ziel, wachsen, wachsen, wachsen. Und wenn man das nicht tut, ist das Unternehmen schnell weg und dann habe ich keine Arbeit mehr. Also als Privatmann und als Arbeitnehmer sehe ich das von zwei Seiten.
Konsum nicht zu Lasten von Menschen oder der Menschenwürde oder allem, was irgendwie dem Menschen oder der Natur oder der Umwelt schaden könnte. Ja. Nachhaltiger, das wäre für mich in Ordnung.
Naja, einen gewissen Wachstum brauchen wir schon, aber natürlich in Maßen und im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft.
Wenn man das Bestehende überhaupt hält, aber das ist schwierig. Denken Sie an die Autoindustrie. Jeder meckert rum, aber jeder will auch ein Auto haben.
Immer mehr Wohlstand und Konsum, ist das der richtige Weg? Diese Frage ist auch an Sie gerichtet heute Vormittag. Und wenn Sie sich melden möchten und hier live in der Lebenszeit mitreden wollen, dann können Sie das jetzt gerne tun unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben an länderzeit@deutschlandfunk.de. Auch da können Sie gerne Ihre Telefonnummer angeben und wir melden uns bei Ihnen zurück. Professor Lars Hochmann ist mit mir verbunden. Er ist in Hamburg im Studio dazugeschaltet. Ich grüße Sie erstmal.
Wunderschönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Hochmann, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Wenn Sie jetzt die Stimmen gehört haben von den Passanten, die wir befragt haben, oder besser gesagt meine Kollegin befragt hat, dann waren da ja so ganz unterschiedliche Facetten dabei. Die einen sagen, ohne Wachsen geht's gar nicht und die anderen sagen, naja, wir müssen uns schon auch irgendwie mal ein bisschen zusammenreißen und vielleicht mal über Nachhaltigkeit nicht nur nachdenken, sondern auch handeln. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich müssen wir darüber reden, in Bezug darauf auch handeln, keine Frage. Also der Punkt mit dem Wachstum und die Erzählung, die dahinter ist, das ist ja gerade in diesen Stimmen angeklungen, ist im Grunde genommen auch eine Erzählung. Also es handelt sich um eine Behauptung. Eine Behauptung, die vor einer ganzen Reihe von Jahrzehnten in die Welt gekommen ist, die nur mittlerweile ihre Begründung verloren hat. Es ist auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich eine Erzählung. Und diese Erzählung von Fortschritt, die Erzählung von Wachstum und all das, was damit verbunden ist, das ist eine Form, auch Gesellschaft natürlich mitzugestalten. Also das, was wir da gegenwärtig erleben, an rasanten Wachstumszahlen und so weiter und so fort, ist in erster Linie ja ein abstraktes Herstellen einer Vorstellung von Gesellschaft und dann eben das Anrufen von dieser abstrakten Vorstellung von Gesellschaft. Und was wir in dem Kontext da ganz schön beobachten können, ist, dass uns gesellschaftlich vor allen Dingen eben die Fähigkeit abhanden gekommen ist, da auch über Alternativen nachzudenken. Also gewissermaßen die Fantasie, dass es auch anders möglich sein könnte. Das ist das, was uns über die vergangenen Jahrhunderte verloren gegangen ist.
Das ist aber genau das, was Sie natürlich tun an der Universität. Wie könnten denn andere Wege eingeschlagen werden?
Ja, das beginnt, glaube ich, tatsächlich, verwundert Sie jetzt vermutlich nicht, wenn jemand, der im Bildungsbereich aktiv ist, das sagt. Aber das hat, glaube ich, viel mit Bildung tatsächlich zu tun, weil unsere gesamten Bildungsinstitutionen, Das beginnt im Grunde genommen mit der Grundschule, setzt sich dann weiter oder mittlerweile sogar schon vor der Grundschule, muss man ja auch dazu sagen, setzt sich dann fort über die unterschiedlichen Schulen bis hin in die Hochschulen. Da werden junge Menschen in erster Linie dafür fit gemacht, sich in bestehenden Verhältnissen sicher zu bewegen. Aber was völlig aus dem Blick geraten ist, ist, an diesen Verhältnissen selbst zu arbeiten. Das heißt, das, was da jetzt fehlt und was da jetzt kommen müsste, wäre in dem Sinne eine stärkere Zuwendung auch zu Formen der kulturellen Bildung.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich zurückerinnere an mein eigenes Studium, was jetzt nicht Wirtschaftswissenschaften war, aber da hatten die Wirtschaftswissenschaftler immer so einen Ruf, das sind diejenigen, die wissen, wo es drauf ankommt im Leben. Die haben dieses Prinzip, schaffe, schaffe, Häusle baue, was wir ja alle kennen, sehr verinnerlicht. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich davon weg.
Was heißt davon weg? Wir müssten lernen, das stärker an seinen Platz zu stellen. Also diese Verselbstständigung, also Markt anzurufen um des Marktes willen oder Gewinne zu machen, um Gewinne zu machen. Das ist im Grunde genommen das Problem. Also dass wir hier permanent auf Eigennutz, also auf Formen von Nützlichkeit schielen, aber über den Sinn davon gar nicht reden. Wir reden nicht über den Gewinn des Gewinns. Also Gewinn per se ist erstmal nichts Schlechtes. Wir müssten halt nur auch sagen können, wofür dieser Gewinn gut ist. Also was genau ist der Gewinn des Gewinns? Und das ist im Kern die Frage nach dem Sinn.
Ulrich Petschow ist Ökonom am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Auch er ist jetzt mit uns telefonisch verbunden. Herr Petschow, Sie sprechen ja von einer Postwachstumsgesellschaft. Was verstehen Sie denn genau darunter?
Also ich verstehe unter einer Postwachstumsgesellschaft erstmal eine Gesellschaft, wo wir auf der Suche nach sein müssen. Weil das, was Herr Hochmeister eben gesagt hat, ist natürlich völlig richtig, dass wir in einer Kultur des Wachstums leben und dass wir dort offensichtlich an Grenzen stoßen. Grenzen der ökologischen Art. Also wenn man sich die Biodiversitätsverluste oder die Klimaaspekte anschaut, dann sieht man, dass die Art des Wirtschaftens, wie wir sie gegenwärtig verfolgen, offensichtlich an radikale Grenzen stößt. Und insofern sind die Bewegungen wie jetzt Fridays for Future eigentlich auch Bewegungen in Zukunft. Welche Zukunft können wir haben und sollen wir haben und welche Probleme ergeben sich eigentlich aus der Organisation der Gesellschaft, die auf Wachstum orientiert ist? Und diesen Suchprozess betrachten wir als tatsächlich die Suche nach einer Postwachstumsgesellschaft, also einer Gesellschaft, die nicht mehr essentiell vom Wachstum abhängig ist, so wie sie es eben von dem Mitarbeiter der Aktiengesellschaft gehört haben, wo sozusagen das eigentliche Ziel ist Wachstum, alles andere zählt eigentlich gar nicht mehr. Und wie man das realisiert, ist ein Stück weit offen. Und genau dieser Suchprozess, dieser kulturelle Wandel, der ansteht, das bezeichnen wir als Postwachstumsgesellschaft und sehen das tatsächlich als elementar für die gegenwärtige Zeit an.
Das heißt, Sie beide sind jetzt eigentlich auf demselben Weg?
Na, in der Tendenz ja, sozusagen in der Analyse vielleicht noch nicht so ganz, weil natürlich kann man sagen, Wachstum ist eine große Erzählung. Aber erzählen Sie jemanden, der, wie der Kollege eben in der Aktiengesellschaft, erzählen Sie dem, dass Wachstum eine große Erzählung ist, wenn er genau weiß, dass er materiell direkt und umfassend getroffen wird, wenn dieses Wachstum in seiner AG nicht mehr existiert. Also das ist ein gewaltiger Wachstumstreiber, in solchen Konstellationen zu arbeiten. Und es ist von daher sozusagen nicht nur eine Erzählung, sondern trifft die Leute sehr konkret. Wir haben es ja im Moment auch in der Diskussion um Klimaabgaben und Ähnlichem. Und wo eben dann gefragt wird, was bedeutet das? Also so immer dieses die Warnlampe, gelbe Westen, die dahinter steht. Und ich denke, und da stimme ich eben völlig überein mit Herrn Hochmeister, dass es tatsächlich darauf ankommt, Transitionsprozesse zu ermöglichen. Also wie kommen wir zu einer Gesellschaft, die eben nicht mehr so vom Wachstum abhängig ist? Welche Schritte müssen gegangen werden? Und wie kann dann ein Leben aussehen, wo sozusagen das Bild Wachstum eigentlich nicht mehr die Relevanz hat, sondern sozusagen eher das Sein, wie will ich leben, an Bedeutung gewinnt. Aber dieser Transitionsprozess, der ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig aufwendig, weil wir haben im Prinzip, wenn man sagt, seit der industriellen Revolution jetzt 300 Jahre Geschichte des Wachstums in uns und davon wegzukommen, ist keine einfache Geschichte.
Gibt es eigentlich eine Größenordnung? Denn alle schielen ja immer, die etwas mit Wirtschaft zu tun haben oder denen das Wohl unseres Landes am Herzen liegt, also von der Bundesregierung, sage ich jetzt mal, bis zu Wirtschaftsinstituten, auf die Konjunkturprognosen. Und dann heißt es dann immer 0,5% dieses Jahr, zu wenig, 1% nächstes Jahr, ein bisschen besser. Ist das überhaupt eine Größenordnung, die uns tatsächlich irgendeine Sicherheit geben kann?
Na, der zentrale Punkt ist, dass für das Bestehen des Systems das offensichtlich relativ wichtig ist. Aber es blendet natürlich zentrale Elemente der Mittel- und Langfristigkeit total aus. Was sagt uns denn ein Wachstum von XY% in einem Jahr eigentlich aus, mit Blick auf die großen Herausforderungen an die Nachhaltigkeit, ans Klimaproblem, ans Biodiversität? Wir häufen mit diesem Wachstum, wenn es so in diesen Rahmenbedingungen läuft, stattfindet wie bis dato, häufen wir eigentlich zusätzliche Schulden in der Zukunft auch an. Und sodass das Wachstum jetzt kurzfristig monetär vielleicht irgendwie verteilt werden kann, aber die Schuldenlast wird einerseits in die Zukunft verschoben, andererseits auf andere Länder verschoben. Und insofern ist die Aussage Wachstum von X Prozent in dem und dem Jahr, sagt eigentlich nichts darüber aus, was an Schäden bzw. an tatsächlich positiven Elementen bei rumkommt, weil diese sozusagen eben nicht eingeblendet sind, weil dieser Indikator an sich halt schon ein großes Problem ist.
Es kommt also auch darauf an, dass wir auch alle umdenken. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele sagen zum Beispiel, das Streben nach mehr liegt in unserer Natur. Der Mensch ist eben nicht von sich aus genügsam. Florian Grünert ist Initiator des Leihladens im Maintal. Und sein Leben geht aber nicht nach dem Prinzip höher, schneller, weiter. Herr Grünert, was verleihen Sie im Leihladen?
Also wir verleihen im Grunde Gegenstände des Alltags. Also das Ganze kann man sich vorstellen wie eine klassische Bibliothek, aber für Dinge. Also da geht es über Gartengeräte, Küchengeräte, Spielzeug für Kinder. Ja, also im Grunde alles, was man im Haushalt vorfindet, verleihen wir dort.
Und wird das angenommen?
Ja, also wir uns gibt es jetzt seit 2 Jahren. Wir machen das auch ehrenamtlich und nicht kommerziell, muss man auch immer dazu sagen, weil da werden wir auch oft gefragt. Und die Leute sind am Anfang ziemlich misstrauisch gewesen, weil sie das Konzept halt erstmal verstehen mussten. Aber mittlerweile sind wir also hochfrequentiert. Also wir haben gut zu tun.
Wer kommt da so?
Im Grunde alle Schichten, also soziale Schichten kommen da zusammen. Also das ist auch sowas wie so eine Art Ort der Begegnung geworden. Und also wir haben Leute aus Hochschulen da, die ganz frisch dann irgendwie nach Hanau oder nach Maintal gezogen sind und sich erstmal orientieren. Aber wir haben auch Hartz-IV-Empfänger, für die das da auch eine sehr günstige Art ist, an Sachen zu kommen, um sie zu nutzen. Und also wie gesagt, es sind alle Schichten da.
Herr Grünert, sehen Sie sich denn selbst dann und ich sag mal vielleicht auch Ihr Team in dem Laden als eine Art Vorreiter für ein anderes Denken und ein anderes Miteinander in unserer Gesellschaft?
Also es wäre schon wünschenswert, wenn wir den Effekt hätten, dass andere so drüber nachdenken, also an unserem Beispiel. Und es wäre schon toll, wenn sich diese Idee auch weiter verbreiten würde, weil wir ja auch feststellen, es funktioniert anders. Also wir müssen nicht immer größer, höher, schneller, weiter werden, sondern man kann es auch auf einer gewissen Basis halten und einfach das nutzen, was bisher schon produziert wurde und beziehungsweise existiert.
Herr Professor Hochmann, ich habe immer den Eindruck, wenn man so in der Zeitung liest, aber auch aus eigenen Erfahrungen, da ist eine Gruppe von Menschen, das sind die Friday for Future-Anhänger, die Aktivisten, ja. Und die andere Gruppe der Menschen, die macht eigentlich so weiter wie bisher. Kauft irgendwie die dicken Autos, sage ich jetzt mal, fliegt mehrmals im Jahr im Urlaub, macht sich keine großen Gedanken darüber. Was braucht es denn, dass wir uns da oder dass diese Gruppen sich auch mehr aufeinander zubewegen?
Tja, was braucht es da? Es braucht, glaube ich, in dem Sinne wirklich, was ich vorhin mit der kulturellen Bildung versucht habe anzudeuten. Ne? Eine stärkere Thematisierung auch auf einer ganz konkreten Ebene. Also wenn ich vorhin sagte, es sei eine Erzählung, dann ist das natürlich nicht so gemeint, dass es irgendwie ein Geschichtsbuch ist oder irgendwie ein Märchenbuch, in dem was drinsteht. Sondern es ist im Grunde eine gesellschaftspolitische Erzählung, ne? Dass es keine Alternative dazu gibt. Und da ist, glaube ich, das Entgegenhalten von alternativen Zukunftsentwürfen, von alternativen Wirklichkeitsbehauptungen, wie beispielsweise über so einen Verleihladen, ne? Einfach zu zeigen, hey, es funktioniert doch. Mhm. Es kann doch gehen. Dass auf so einer Ebene dann viel stärker auch das scheinbar Selbstverständliche, und unser Alltag ist nun mal häufig etwas, was uns so sehr selbstverständlich daherkommt, dass wir da wieder begreifen können, dass das auch anders möglich ist. Und das ist in erster Linie ein Prozess auch des Ausprobierens, des gemeinsamen Experimentierens, des natürlich auch aufeinander Zubewegens. Und das erfordert, denke ich, in erster Linie auch ein stärkeres, konkreteres Ausbuchstabieren. Also wir müssen, glaube ich, aufhören, abstrakt über Wirtschaft zu reden.
Es gibt ja so eine große Bewegung der sozialen Start-ups, auch hier in Deutschland. Das ist so ein bisschen auch aus den USA hierüber geschwappt. Ist das so ein Weg, oder sagen wir mal so, sind die Menschen, die das betreiben oder die betreiben, so zukunftsweiser?
Das könnten zumindest welche sein. Also auf eine gewisse Art und Weise ist ja das, was Unternehmen machen, das sind ja im Grunde Zukunftsentwürfe. Also ganz unterschiedliche. Und das meinte ich, wenn wir aufhören würden, abstrakt über Wirtschaft zu reden und dann etwas konkreter uns dem zuwenden. Also beispielsweise danach fragen, wie wir uns ernähren, wie wir mobil sind, wie wir miteinander kommunizieren. Also auf so einer sehr, sehr lebensnahen Ebene, wenn wir da runterkommen. Und dann eben anschauen, welche Vielfalt es da gibt. Welche Vielfalt an unterschiedlichen Unternehmensstrategien finden Sie beispielsweise im Feld der Ernährung. Das eine weist dann eher auf regionale Verarbeitung hin, das andere, anderes Extrem wären dann irgendwie Fertigprodukte. Also wo es dann auch um die Frage geht, wie sehr kann man sich mit Dingen dann auch intensiv befassen. Also Produkte sind auf gewisse Weise ja so eine Art von Verwirklichungschance für Menschen. Das heißt, Unternehmensstrategien können wir als solche Zukunftsentwürfe verstehen lernen. Und dieses soziale Unternehmertum, wo dann immer noch die Frage dran ist, was genau ist daran jetzt sozial, das hat halt einen anderen Zukunftsentwurf. Da steckt was anderes hinter.
Also ein ganz anderes Denken. Also ich habe mal gehört von einer Macherin eines sozialen Startups, die sich darum kümmert, dass Menschen, die eine bestimmte Behinderung beispielsweise mitbringen ins Leben oder Einschränkung, dass die in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Und die sagte immer, dass es sehr schwierig ist, da auch entsprechende Förderungen zu bekommen, weil das doch immer noch auf die alten Strukturen ausgerichtet ist. Sehen Sie das ähnlich?
Ich habe mich da jetzt im Detail nicht mit beschäftigt, aber an anderen Stellen ist das natürlich der Punkt. Also die gegenwärtigen Verhältnisse, die erhalten sich ja gerade über diese Institutionen und diese Strukturen, über Förderprogramme und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es dann um einen Bruch mit dem Bestehenden geht, in dem Sinne, dass wir in Zukunft anders zusammenleben wollen, anders mobil sein wollen, uns anders ernähren wollen und so weiter und so fort, dann bedeutet das natürlich auch, dass unsere Institutionen Gegenstand von Gestaltung stärker werden müssen, in dem Sinne dann Umgestaltung werden müssen.
Herr Grünert, machen Sie sich in Ihrem Alltag, ich sag mal, neben Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit viele Gedanken um ein nachhaltiges Leben? Achten Sie darauf? Also im Sinne von Herrn Hochmann, wie er das eben geschildert hat auch?
Ja, schon. Also ich gucke schon auf die Punkte, wie ernähre ich mich, also wo kommt mein Lebensmittel her, wie bin ich unterwegs, also fahre ich Auto, fahre ich Bus, fahre ich Fahrrad, also Verkehrsmittel. Also da bin ich schon sehr darauf bedacht, das nicht nur in einer Sparte meines Lebens zu machen, sondern das wirklich über das ganze Leben auszubreiten, diese Idee.
In Ihrem Umfeld? Wie ist das da?
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen auf die Gruppe an, in der ich mich dann bewege. Also wenn ich im Leihladenteam bin, dann wird das natürlich ähnlich gesehen. Freundeskreis, Familie sieht das teilweise ein bisschen anders. Und da wird auch oft, das ist oft Gesprächsstoff. Aber das ist auch in Ordnung, oder? Also beziehungsweise auch gut, wenn man drüber redet, dann bringt man vielleicht den einen oder anderen schon nochmal auf die Idee.
Genau, das wollen wir ja heute Vormittag auch tun. Genau. Das heißt, Sie können gerne anrufen unter der Telefonnummer 00 800 44 64 44 64. Da können Sie hier live in der Sendung mitmachen.
Früher gab es mal so Sachen wie einen Einkaufszettel. Das hat einen Sinn. Heute im Internet vom Monitor. Nur die Maus in der Hand. Schatz, räum die Garage aus, wir kriegen ein Boot. Gekauft, ein Mausklick. Gekauft. Ich kenne mich mittlerweile aus, aber für mich sind Sachen wie PayPal immer noch gefährlich. Kennt ihr PayPal? Ist kein Lederanzug, nein. PayPal ist so ein Bezahlsystem im Internet. Du musst einmal deine Kontonummer, Bankverbindung, Passwort, PIN, alles angeben. Dann kannst du einkaufen und die bezahlen mit deinem Geld. PayPal, kriegst eine Garantie für Kontoleerräumung, ja? Wahnsinn, PayPal.
Ja, keine Frage, das Einkaufen ist leichter geworden. Mal eben im Internet etwas bestellt und ein paar Tage später wird ein hübsches Kleid nach Hause gebracht. Und wenn es dann auch noch passt und tatsächlich so aussieht wie im Netz, dann ist man erstmal glücklich, wenn man nicht darüber nachdenkt, woher das Kleid kommt und unter welchen Arbeitsbedingungen es hergestellt wird, auch wie es gebracht wurde. Wie kann man Bereitschaft stärken, bewusster zu konsumieren, Herr Hochmann?
Die Bereitschaft stärken ist, glaube ich, die eine Sache. Also dann sind Sie auf der Seite der Konsumierenden. Ich vermute, dass es tatsächlich viel instruktiver ist. Also es ist, glaube ich, viel, viel hilfreicher, auf der anderen Seite anzusetzen und sich zu überlegen, kriegen wir nicht vielleicht eine andere Wirtschaft hin? Eine Wirtschaft, die nicht permanent diese Form von Kaufanreiz bietet, wie das jetzt gegenwärtig gerade durch die Plattformökonomien völlig auf die Spitze getrieben wird. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, an der Seite anzusetzen und nicht am Konsum.
Herr Petscher, sehen Sie das ähnlich?
Im Grundsatz ja, weil aber wie ich vorhin schon sagte, geht es eigentlich darum, wie kommt man von hier nach dort. Und dazu sind aber auch die Konsumenten essentiell, die andere Vorstellungen und Überlegungen haben, wie sie konsumieren. Sie haben mir das Beispiel Fast Fashion gerade genommen, was so eine extreme Form mittlerweile wird, wie mit Mode umgegangen wird. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Phänomen, weswegen man glaubt, ständig neue Dinge zu brauchen. Und wenn es hier Akteure und Aktivitäten gibt, die ein anderes Modell aufzeigen, wie könnte es denn anders aussehen, dass wir uns nicht abhängig machen von einem dauernden Ersatz bestehender Güter und Güter wegwerfen, die eigentlich noch völlig in Ordnung sind, nur weil sie dem Zeitgeist nicht mehr hundertprozentig entsprechen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sozusagen ein Vorbild. Was könnte denn gehen? Sie haben das ja hier mit dem Beispiel des Leihladens schon gehabt. Es ist etwas, was so ein Stück weit verloren gegangen ist, was jetzt wiederbelebt wird. Und ich denke, diese Pionieraktivitäten auf unterschiedlichen Feldern sind ein Beispiel, wie ein Wandel in den Weg gebracht werden kann, der aber den Wandel der Wirtschaft insgesamt natürlich überhaupt nicht ersetzen kann, aber ein Teilelement dazu sein kann.
Josh Mijot ist mit uns verbunden. Ich grüße Sie, Herr Mijot.
Ja, ich grüße die gesamte Runde und schon mal vorab frohes neues Jahr.
Oh, das ist noch ein bisschen früh, oder?
Herr Mijot, ich weiß, wann ich wieder die Gelegenheit dazu habe.
Herr Mijot, wie schaut es bei Ihnen aus? Konsumieren Sie gerne? Ist das für Sie ein großes Glücksmoment, wenn Sie sich etwas Neues anschaffen können? Oder sagen Sie ja, nee, ich achte da jetzt ein bisschen mehr drauf?
Naja, so als bis ungefähr 20 war ich natürlich auch konsumfixiert. Gleichwohl ich mich auch immer für Wirtschaft interessiert habe, insbesondere für die Volkswirtschaft. Und in diesem Bereich möchte ich auf jeden Fall mal den Jacques Fresco erwähnen mit seinem Venus-Projekt, die ressourcenbasierte Wirtschaft. Und da sehe ich auf jeden Fall die Zukunft, vor allem in Verbindung mit der Abschaffung der Zinsen. Leider, und das ist, sagen wir mal, eine Frage der Konditionierung unserer Gesellschaft, wird ja in der Schule sowas wie Wirtschaft in dem Sinne ja gar nicht wirklich gelehrt. Da gibt es vielleicht den einfachen Wirtschaftskreislauf, der an sich ja schon mal Humbug ist. weil die Zinsen gar nicht mitgewürdigt werden. Mhm. Thema Geldschöpfung. Das heißt, momentan leben wir in einer Gesellschaft, die tatsächlich vom Wachstum abhängig ist, obwohl dieser ewige Wachstum de facto gar nicht möglich ist. Ja? Und somit leben wir in einer Welt, wo wir auch versuchen, durch Konsum die ganzen Defizite, die dadurch entstehen, nämlich Ungleichheit, Ungerechtigkeit, mangelnde Wertschätzung, soziales Miteinander, zu kompensieren, ohne zu erkennen, dass eben diese wirklichen Mängel durch keinen Kauf zu kompensieren sind und eigentlich Ergebnis unserer Gesellschaft, und es ist absolut verknüpft mit dem Wirtschaftssystem, ist.
Mhm. Etwas Ähnliches schreibt Karl Mülle als Anmerkung. Er sagt, mir fehlt ein theoretischer Ansatz, den Ökonomen nun endlich mal liefern müssen. Wie funktioniert Wirtschaft ohne Wachstum? Ich glaube, diese Frage, die können wir jetzt an unsere beiden Ökonomen gut weitergeben. Wer möchte zuerst, Herr Hochmann oder Herr Petschow?
Mir ist gleich. Ich kann. Ja, gut, dann hake ich da gerne ein. Also ja, dass wir eine andere Form von Wirtschaftswissenschaft brauchen, ist völlig unbestritten. Also die Fixierung auf Wachstum ist einfach in Zeiten entstanden, in denen Knappheit einfach auch noch ein gesellschaftliches Problem war. Dieses Problem hat sich mittlerweile erübrigt. Wir haben andere Probleme, beziehungsweise durch die Schaffung von immer weiteren Kaufanreizen wird dann künstlich das Gefühl erzeugt, dass wir hier Knappheit haben. Aber Knappheit als solche in der existenziellen Variante, sagen wir mal, des 18. Jahrhunderts, die hat sich erledigt als ökonomisches Problem. Da kommt leider hinzu, dass in den Wirtschaftswissenschaften in den vergangenen 100, 150 Jahren eine ziemliche Vernichtung von Vielfalt im Denken stattgefunden hat. Also wir haben sehr starke und dann über die Institutionen natürlich auch, also vor allen Dingen dann eben die Universitäten, eine starke Fixierung auf einen maßgeblichen theoretischen Strom. Und da fehlt uns in dem Sinne, glaube ich, nicht nur Fantasie, sondern auch einfach schlicht und ergreifend Kapazität, diese anderen Formen von Wirtschaft auf einer theoretischen Ebene auch in den Griff zu bekommen. Also es gibt ja Strömungen, die das langsam versuchen. Die sind am Rande der Wirtschaftswissenschaft, und das sind einige wenige im großen Meer der Ökonominnen und Ökonomen. Einige wenige, die es versuchen, anders zu machen. Aber da gibt es ja Ansätze, wenn sie... Ja.
Darf ich? Genau das ist nämlich der Punkt. Der Punkt Zeit und Kapazität. Jemand, Otto Normalverbraucher, sind ja nun mal die meisten, die arbeiten 8 Stunden. Dabei ist gar nicht der Anfahrts- und Abfahrtsweg gerechnet. Das Ganze drumherum. Also man hat ja vielleicht im Endeffekt 2-3 Stunden am Tag. Und die wird dann natürlich, die werden genutzt, um zu konsumieren. Und man hat ja gar nicht, also als Normalsterblicher, die Zeit, sich wirklich intensiv mit solchen gesellschaftlichen Problematiken auseinanderzusetzen. Und hier, ein bisschen verschwörungstheoretisch, glaube ich, dass es bestimmten Kreisen auch ganz recht so ist.
Als Bibel der Wachstumskritik wird ja immer wieder Wohlstand ohne Wachstum von Tim Jackson gehandelt. Was können Sie uns zu seinen Vorstellungen der veränderten Wirtschaft sagen?
Naja, es ist einer der wenigen, die sich sozusagen tatsächlich mit der Frage befassen, wie denn die Wirtschaft ohne Wachstum aussehen könnte, und ein Instrumentarium ansetzt, was so weit von, was zumindest Anleihen an die klassischen Ökonomien hat, also an den neoklassischen Ökonomien hat, um dort zu zeigen, was muss sich denn eigentlich ändern und an welchen Stellen müsste denn gedreht werden. Da sind ganz wichtige Elemente wie die Wachstumsabhängigkeit von Sozialversicherungen, Versicherungssystem, von Beschäftigung und Ähnlichem, und dort eben auch Vorschläge, in welcher Form und wie kann man das sozusagen in irgendeiner Art und Weise ändern. Und ich glaube, genau die Untersuchung, die er macht in Verbindung mit einigen anderen, ist etwas, was sozusagen tatsächlich gebraucht wird. Der Hinweis von Herrn Hochmann ist ja schon elementar, dass gerade in den Wirtschaftswissenschaften sozusagen ein Paradigma so überhand genommen hat, dass sozusagen Alternativen quasi kaum noch gedacht und überlegt werden, sondern alles in dem gleichen Raster irgendwie läuft. Und hier anzusetzen wäre tatsächlich sehr elementar. Hindert ist aber natürlich, bedeutet es noch nicht eine Veränderung der Realität. Realität, aber immerhin ein Denken über Realität und mögliche Realitäten. Das finde ich in der Tat ziemlich wichtig, diesen Punkt nochmal stark zu machen.
Das heißt, wir brauchen in erster Linie erstmal viel mehr Wirtschaftswissenschaftler, die ein anderes Denken vorantreiben?
Nee, ich glaube, wir brauchen erstmal viel mehr Leute, die andere Praktiken mit einführen und in der Folge auch Wirtschaftswissenschaftler, die dieses sozusagen analysieren, unterstützen und sozusagen andere Strukturen mit aufbauen. Weil ich denke, dass es nicht eine Frage allein von Wissenschaften ist, Veränderungen auf den Weg zu bekommen, sondern ganz wichtig ist sozusagen, dass Akteure, also Sie und ich und andere, die Idee haben, dass das anders gemacht werden muss und erst in der Folge passiert was anderes. Ein völlig einfaches und banales Beispiel. Die Idee, erneuerbare Energien zu nutzen, ist irgendwie in den ersten Diskussionen um Umwelt in den 70er und 80er Jahren aufgekommen und hat sich mittlerweile als deutliches Paradigma durchsetzen können. Wir sind bei Weitem noch nicht am Ende und wir müssen auch dort gucken, was bedeutet dieses Wachstum eigentlich. Aber die Idee ist aus der Praxis gekommen, dass man dies tun könnte. Die Idee ist natürlich auch in wissenschaftlichen Kontexten entstanden, aber bei der Umsetzung in die Praxis halte ich tatsächlich die Praxis für elementar.
Und dann kommt natürlich auch aus der Praxis die Klage von ganz, ganz vielen Menschen, die jetzt stärker wird, dass sie gar nicht solche Windparks in ihrer Nähe haben möchten.
Gar keine Frage. Also ich habe ja im Nebensatz gesagt, dass auch erneuerbare Energien ihre Kehrseiten haben und dass auch dort möglicherweise die Frage des Wachstums diskutiert werden muss. Und das ist insofern kein Widerspruch. Und es ist sozusagen der Punkt, wo man schauen muss, wie kann man es ausbalancieren. Aber die Ausbalancierung kann nicht heißen, keine erneuerbaren Energien und weiter mit den fossilen, sondern sozusagen mit intelligenter Umsetzung der Etablierung neuer Energietechnologien.
Norbert Schmitz aus Krefeld ist jetzt mit uns verbunden. Guten Morgen, Herr Schmitz.
Guten Morgen.
Herr Schmitz, wie schauen Sie auf unsere Gesellschaft? Läuft das so in Ordnung oder müsste in
also
Ihren Augen sich was ändern?
Ich schaue mit einer großen Sorge und teilweise auch mit einer Wut auf unsere Gesellschaft, weil ich einfach immer wieder feststelle, dass die Gesellschaft einfach im Kopf zu unbeweglich wird. Das heißt, wir sehen die Probleme, aber wir schaffen es nicht, einfach mal den Hebel im Kopf umzulegen und zu sagen, wir müssen etwas tun. Ich habe jetzt in zwei bekannten politischen Tageszeitungen zwei Leserbriefe geschrieben, wo ich gesagt habe, hier die Bewegung Fridays for Future ist eine wunderbare Sache. Als das anfing, da habe ich gedacht, endlich macht mal einer in Deutschland den Mund auf und sagt, hier in unserer Gesellschaft stimmt etwas nicht. So, das Problem ist, wir erleben das in Deutschland auf breiter Ebene, dass in der Gesellschaft es jede Menge Mangelverwaltung gibt. Ich erlebe das zum Beispiel gerade. Ich habe vorhin Ihrem Kollegen am Telefon gesagt, ich bin schwer erkrankt, ich habe eine Krebserkrankung und habe jetzt auch ein betreutes Wohnen. Die Leute kümmern sich auf der einen Seite, aber ich habe ihm jetzt auch, meinem Betreuer jetzt auch mal einen Brief geschrieben und gesagt, ich fühle mich auch irgendwo abgehängt und nicht ernst genommen, in meinem Anliegen wenigstens im Rahmen meiner Möglichkeiten an gesellschaftlichen teilhaben zu können. Mhm. So, das heißt, wir erleben da eine Mangelverwaltung, die sagen einem dann, ja, wir wissen das ja, ne, aber da bewegt sich nichts.
Mhm. Ne? Herr Schmitz.
Und ich glaube, diese Bewegung, die fehlt in Deutschland. Mhm. Ja, auch gerade im sozialen Bereich oder auch, ich sage nichts gegen Gewinnmaximierung, aber ich habe vorhin Ihrem Kollegen gesagt, der Mensch muss immer an erster Stelle stehen und nicht die nackte Gewinnmaximierung.
Dankeschön, Herr Schmitz. Ihre Botschaft ist angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Ich würde gerne diesen Punkt nochmal aufgreifen von Herrn Schmitz, den Hebel im Kopf umlegen. Ist das eigentlich, Herr Grünert, bei Ihnen vorausgegangen, dass Sie umgedacht haben irgendwann mal, als Sie auch den Leihladen gegründet haben? Oder waren Sie eigentlich immer schon alternativ denkend?
Also ich glaube nicht, dass ich das schon immer war. Das habe ich wahrscheinlich auch aus verschiedenen Richtungen gelernt, so zu denken. Aber gerade was jetzt auch angesprochen wurde, so dieses Zeitthema, dass man sich halt die Zeit nehmen muss, sich Gedanken über solche Dinge zu machen. Und das geht natürlich oder setzt natürlich voraus, dass man vielleicht gar nicht so viel Geld braucht, was einen dann nötig macht, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, seine Arbeitszeit zu reduzieren, hat man natürlich auf der anderen Seite die Zeit nachzudenken, andere Dinge zu tun und in Anführungszeichen Alternativen zu finden.
Ja, ich glaube, Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen fühlen sich ja wie so ein bisschen in so einem Hamsterrad. Das heißt, so ein bewusster Ausstieg, ich glaube, Sie arbeiten Teilzeit. Mhm. Ist das eine Empfehlung, die Sie weitergeben würden?
Ja, das muss man sich natürlich angucken. Also wenn jetzt jemand einen hohen Lebensstandard finanzieren muss und oder will und das auch gut findet, dann macht das für den natürlich dann keinen Sinn. Aber ich habe für mich entdeckt, dass ich durch diese Teilzeitarbeit einfach viel mehr in verschiedene Richtungen denke und einfach auch mal wirklich auch die Zeit hat, mich einfach mal in die Hängematte zu hängen und einen Nachmittag gar nichts zu machen, obwohl ich sehr viele Projekte habe. Und das ist natürlich ein Riesengewinn und das kann ich anderen dann nur auf den Weg mitgeben, dass sie das auch mal ausprobieren.
Naja, es ist dann eher ein Zeitwohlstand, den sie dann wahrscheinlich haben, ne?
Ja, definitiv. Und das ist auch eine sehr feine Sache.
Kurt Dombeck hat uns geschrieben und er spricht diesen Punkt Wohlstand auch an und fragt, was ist denn eigentlich Wohlstand? Was gehört dazu? Was vielleicht nicht? Gibt es eine verbindliche Definition dafür? Oder ist das ein individuell zu verstehendes Empfinden? Herr Petschow, wie sehen Sie das?
Na, das ist eine sehr, sehr breite Diskussion. Um sie ganz knapp auf den Punkt zu bringen, das, was im Moment mit Bruttoinlandsprodukt und Ähnlichem, also das, wie Wirtschaftswachstum gemessen wird, ist halt in der Regel alles, was mit Gütern und über Märkte produziert wird. Ne? Das wird als Wohlstand befasst und all das, was nicht über Märkte abgewickelt wird und keine direkten Preise hat, wird halt nicht gemessen. Und genau dieses Element, also ganz viel von dem, was sozusagen das Wohlempfinden von Bürger und Gesellschaft ausmacht, findet eben nicht über Märkte statt, sondern in der Familie mit Freunden und Ähnlichem. Und genau dieses Element ist bis dato noch ein Stück weit zu wenig im Blick auch der Ökonomen. Und sozusagen so ein Stück weit die Glücksforschung hat da so ein bisschen so einen subjektiveren Blick mit reingebracht. Auch die Zeitverwendungsforschung zu sehen, was ist denn eigentlich überhaupt wichtig? Und da möchte ich gerade an den Punkt noch anknüpfen. Genau die Zeit, das ist ja so ein neues oder wieder aufkehrendes Element von Tarifverhandlungen der Gewerkschaften, wo es eben darum geht, mehr Geld oder mehr Zeit und wo zudem eben deutlich wird, dass zumindest in Branchen, wo gut bezahlt wird, tatsächlich das Element lieber Zeit als mehr Geld eine wichtige Rolle spielt und bei den Unternehmen nicht unbedingt so auf Gegenliebe stößt, weil das natürlich die Flexibilität der Unternehmen etwas reduziert. Also insofern denke ich tatsächlich die Bewusstseinmachung, was ist denn noch mehr als Markt und Marktbeziehungen, ist ein ganz wichtiges Element, um aus diesen Wachstumsspiralen, Schleifen, die mit negativen Konsequenzen damit umzugehen.
Und man muss es sich ja auch leisten können, so einen Zeitwohlstand. Also ich denke, da sind viele Berufsgruppen, die das sich vielleicht wünschen, aber die es gar nicht realisieren können, oder?
Bin ich völlig bei Ihnen. Sie merken bereits jetzt, dass es den Mittelstand erreicht, wenn die Mieten steigen und insofern geguckt werden muss, wie muss ich mein Hamsterrad etwas beschleunigen, um noch mithalten zu können. Und insofern ist tatsächlich dieses Element Verteilungsfragen elementar für die Lösung auch der ökologischen und sozialen Probleme, um damit überhaupt umgehen zu können. Weil in einer Gesellschaft, wo Sie gezwungen werden, bestimmte Dinge hintanzustellen, um überhaupt teilhaben zu können, ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Teilhabe und diese zu ermöglichen. Und das wird sicherlich über Verteilungsgerechtigkeit mit diskutiert werden müssen.
Liane Launhardt möchte sich jetzt mit uns noch bei uns beteiligen. Sie ruft aus Hannover an. Grüße Sie erstmal, Frau Launhardt.
Schönen guten Tag. Nochmal ganz kurz zur Berechnung des Sozialproduktes. Das ist ja nicht nur so, dass vieles nicht eingeht, sondern vor allen Dingen zum Beispiel jede Katastrophe erhöht sofort in ihrer Bewältigung auch das Sozialprodukt. Also da gibt es viele Mängel. Aber deshalb habe ich nicht angerufen. Ich störe mich schon seit längerer Zeit daran, dass unser Wachstum zu einem Großteil ein sehr ungesundes Wachstum ist, weil es nur noch auf künstlich kreierten Bedarfen beruht. Also die geplante Obsoleszenz ist ja inzwischen so endemisch, dass man das gar nicht mehr richtig messen kann, wie viel da völlig umsonst produziert wird, beziehungsweise darüber hinaus etwa im Internethandel, wo neue Produkte sofort weggeworfen werden, also die Verschwendung. Das alles sind künstliche Bedarfe, die geschaffen werden. Und die natürlich dann in der Bemessung Wachstum kreieren. Dagegen stehen sollte meiner Meinung nach die Schaffung, die Erbringung einer gesunden Wirtschaftsleistung. Und die müsste ganz anders aussehen. Da müsste man also von diesem ganzen künstlich überhöhten Wachstum weg und müsste wieder zurückkommen auf Erhaltung, auf Restaurierung, auf dezentralisierte Leistungserbringung vor Ort, wieder mehr Genossenschaftswesen, nicht nur Moloche von großen Konzernen, die alles an sich reißen. Das kann der Weg in die Zukunft doch nicht sein. Auch viel mehr Dienstleistungen, die viel besser honoriert werden müssten, wären für meine Begriffe ein Ausweg. Ich hoffe, ich habe mich kurz genug gefasst.
Frau Launhardt, ich habe von meinen Kollegen hier geschrieben bekommen, dass Sie selbst Volkswirtin sind. Das haben wir Richtig. Jetzt auch ein bisschen gehört, weil Sie sich sehr gut auskennen. Haben Sie denn vielleicht noch eine Idee, wie man das fördern kann, also stärker fördern kann? Auch?
Ja, indem man Innovationen und neue Techniken viel stärker von staatlicher Seite fördert. Vorhin hatte der eine ihrer Experten ja die erneuerbaren Energien ins Spiel gebracht. Ja, gucken Sie sich dieses Klimapaketchen der Regierung an. Da sind Synfuels so ganz am Rande nur und auch nur für Einsatz in Flugzeugen und Großfahrzeugen. Das ist doch großer Unsinn. Ich meine, mit vernünftigen Synfuel könnte man die Verbrennungsmotoren erhalten, nicht Tausende von Leuten entlassen, sondern weiter in die neue Technik eben mit Synfuel oder auch mit Windgas, also Power to Gas und Power to Fuel, weiter beschäftigen, würde ganz neue Zweige kreieren, die auch wieder Wachstum hervorrufen, aber vor allen Dingen eine gesunde Leistung erbringen. Und gleichzeitig könnten wir so den Klimawandel bewältigen.
Dankeschön, Frau Launer, dass Sie sich gemeldet haben.
Gerne.
Dann haben wir schon mal auch noch mal zusätzliche Anregungen bekommen. Herr Hochmann, wie sehen Sie das? Sind das Wege, die einfach auch politisch stärker unterstützt werden müssten?
Absolut. Also ich bin total dankbar für die Diskussion der letzten Minuten, weil das genau den Kern der Sache trifft, nämlich die Frage, was hat es eigentlich auf sich mit diesem Wohlstand? Ne, also sowohl das Abstrakte, das Allgemeine, das unbestimmte Reden über Wohlstand, wie auch das allgemeine, abstrakte und unbestimmte Reden über Wachstum und dergleichen, führt ja nicht in Perspektiven, die automatisch besser sind. Und allein durch die Thematisierung von diesem Begriff Zeitwohlstand, was Sie da sagten, ne, da wird ja schon deutlich, dass wir da auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen auch darüber reden können, was jetzt tatsächlich ein gelingendes Leben als solches ausmacht. Und der Anrufer, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, der vor zwei, drei Anrufe zurück, der hat als letzten Satz was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass es um das Leben geht, nicht um Profite. Und da kann man sich ja wirklich mal fragen, was wäre denn das für eine Wirtschaft, die in dem Sinne für das Leben da ist und nicht für Profite? Denn genau darum ging es ja mal. Also die ganze Idee von Profitmaximierung hat als Begründung, dass, wenn wir das tun, am Ende unser Gemeinnutz steigen würde.
Fakten.
Wir wissen heute, dass das nicht stimmt.
Genau, darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen nach den 11 Uhr Nachrichten. Wenn Sie sich melden wollen und sich noch beteiligen wollen, können Sie das gerne tun unter 00800 44 64 44 64. Können Sie hier live in die Sendung gestellt werden. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Diskussion heute Vormittag in der Lebenszeit über immer mehr Wohlstand und Konsum. Ist das der richtige Weg?
Die neuesten Sneakers am Fuß, am Brilli, am Ohr, Tickets für WM. Muss ich haben eine SUV, mit dem ich durch die Straßen cruise, alle Bräute machen Bam. Muss ich haben 3D-Flatscreen, größer als ein Bus und mein eigener Fußballclub. Muss ich haben und 7000 Smartphones für jede Nummer 1, nur Spinat mit Blub. Muss ich nicht haben. Unsere Reime sind fetter als gestrandeter Wal. Wollen nicht wenig, wollen alles, wir sagen's nochmal. Muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben.
Ihr seid die Größten mit dem fettesten Beat. Und ihr seid die Schnellsten, das auf jedem Repeat. Ey, Digga, ihr seid, sie sind der heißeste Scheiß. Haut den Teppich jetzt raus, haltet die Limo bereit.
Wir sind die Coolsten. Cooler als die Coolsten. Schönen Gruß an Houston. Kein Problem, wir sind die Coolsten.
Tja. Viele möchten gern dabei sein, in einer bestimmten Gruppe dazugehören und kaufen sich deshalb dies und das, um eben das Zugehörigkeitsgefühl auch zu haben. Aber es kann ja auch Zeitgeist sein, eben nicht alles Mögliche haben zu müssen, um zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, sondern man kann ja auch an einer Kulturvision arbeiten, wie Dr. Monika Ziegler das beispielsweise macht. Sie ist Vorstand vom Kulturvision e.V. in Warngau. Frau Ziegler, was heißt das genau? Kulturvision Miesbach ist ja Ihr konkretes Projekt.
Ja, grüß Gott aus Oberbayern. Ich muss was berichtigen. Ich bin nicht Vorstand, aber ich bin Gründungsmitglied von Kulturvision und die verantwortliche Redakteurin unserer zwei Medien. Also Kulturvision wurde vor 16 Jahren gegründet. Zunächst eigentlich um die Kultur, diese unglaubliche Kultur im Landkreis Miesbach in Oberbayern darzustellen, ihr ein Podium zu geben, die Kultur zu vernetzen. Das haben wir gemacht mit einer Zeitung und einem Online-Magazin. Und im Laufe der Zeit sind wir aber darauf gekommen, dass wir eben auch Visionen haben. Und das ist der zweite Teil unserer Arbeit. Wir wollen uns Gedanken machen über eine, ja, wie man heute so sagt, enkeltaugliche Zukunft.
Und wie kann die aussehen? Bei Ihnen?
Wie die aussehen kann, sicher nicht so, wie es im Augenblick ist. Also immer mehr, immer schneller besitzen, haben, sondern eher in die Richtung sein, in die Richtung, vielleicht kann man es am besten mit dem Thema Gemeinwohl umschreiben. Das heißt also nicht egoistisch nachzuschauen, was ich am meisten haben will, sondern dass ich mich beteilige an einer Gesellschaft, die nachhaltig, solidarisch, gerecht ist.
Haben Sie ein konkretes Beispiel bei sich im Ort, wo das vielleicht schon so umgesetzt wird?
Wir haben eine ganze Menge von Beispielen. Wir haben vor 6 Jahren die Initiative Spurwechsel gegründet, wo sich Menschen begegnen, die sich Gedanken machen darüber, wie sie ein Leben führen können, was für sie selber und für die Gesellschaft gelingend ist. Und aus dieser Initiative, aus dieser Spurwechsel-Initiative ist dann die Anderswachsen-Initiative entstanden 2015, in der wir Denkanstöße geben wollen für alternative Lebensformen, für andere Formen des Lebens und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das Geld ist, ob das Wohnen ist, ob das Bildung ist, ob das Wirtschaft ist, also alle Bereiche, sagen wir, des normalen täglichen Lebens. Dazu wollen wir Impulse geben, Denkanstöße geben und machen jetzt im Augenblick das vierte Veranstaltungsprogramm dazu.
Das heißt, es geht, wenn ich Sie richtig verstehe, in erster Linie darum, sich erstmal auch theoretisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also Impulse zu geben, rein, sage ich jetzt mal, aus Ideen heraus.
Genau, das ist der eine Schritt, dass wir mit dieser Veranstaltungsreihe, das sind dieses Jahr immerhin 49, dass wir mit dieser Veranstaltungsreihe Denkanstöße geben wollen. Aber daneben gibt es auch ganz praktische Bereiche. Das ist zum einen der Workshop Enkeltauglich Leben, wo man sich in der Gruppe sozusagen anfeuert, selber etwas zu tun in Richtung Gemeinwohl. Und das andere ist, wir haben vor reichlich 2 Jahren die Wirkstatt gegründet und in dieser Wirkstatt treffen sich Menschen, die nun wirklich richtig praktisch etwas tun. Die sagen, wir wollen dem Plastikmüll begegnen, wir nähen Brezenbeutel oder wir wollen dem Fleischkonsum entgegenwirken und laden zu einem Wettbewerb ein, einen vegetarischen Burger, einen sogenannten Mirschburger zu kreieren. Also da geht es dann um ganz, ganz praktische Dinge.
Sind Sie Vorreiter in Bayern?
Weiß ich nicht. Es gibt ganz viele. Ich glaube, in den letzten Jahren sind diese sogenannten Graswurzelbewegungen aus dem Boden geschossen. Und wir sind einfach eine Gruppe von Leuten, die einen Mosaikstein beitragen wollen. Ob Vorreiter, weiß ich nicht.
Ein Hörer hat geschrieben, Herr Kerner, dass in seinen Augen Wohlstand zu sehr stigmatisiert wird. Also es sei doch auch was Schönes, Wohlstand zu haben.
Ja klar, ist es schön. Es ist wunderbar, wenn ich mir keine Sorgen machen muss, wie ich in dem teuren Oberbayern meine Miete bezahle. Selbstverständlich. Aber ich meine, dass Wohlstand, das heißt also Besitz letztlich, auch verpflichtet. Das steht auch in der Bayerischen Verfassung. Wir haben immer wieder die Bayerische Verfassung hergenommen und nachgeschaut, was da drin steht. Und da ist Besitz, Wohlstand ganz klar ausgerichtet auch auf Gemeinwohl.
Jetzt schreibt noch Heinrich Fitt, dass in Zeiten der Globalisierung muss Konsum und Verzicht auch global betrachtet werden. Also jetzt mal jenseits der Graswurzelbewegungen. Ja. Wenn Deutschland und der Westen von einem auf dem anderen Tag auf Konsum verzichten würde, geht der Konsum im Rest des Globus munter weiter.
Ja.
Ökologisch gesehen ändert sich da auch nichts.
Ja. Das ist sicher richtig. Das ist aber ein sogenanntes Totschlagargument. So nach dem Motto, bringt ja eh nichts, was ihr da macht. Global gesehen ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich meine, das ist zu einfach, zu bequem. Das ist einfach ein Argument fürs Nichtstun. Wenn ich etwas tue, dann rege ich dazu andere an, dann rege ich meine Kinder, meine Enkel dazu an, es vielleicht nachzumachen. Und da entsteht etwas dadurch. Und es geht doch darum, dass man die Hoffnung hat, dass etwas weitergeht in dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, welche globalen Auswirkungen all das hat, was diese Graswurzelbewegungen machen. Aber ich bin sicher, dass es richtig ist, was wir tun.
Lutz Bruchholdt aus dem Erzgebirge ist jetzt mit uns verbunden. Hallo, Herr Bruchholdt.
Guten Morgen.
Wie sehen Sie diese Bewegungen, die es gibt, aber auch, ich sage mal, die Kritik, die es gibt von einigen Hörern, dass das ja sowieso alles nichts bringt, wenn global alles so weitergeht wie bisher?
Ja, grundsätzlich führen wir ja diese Diskussion, weil wir sie uns leisten können. Und es wird viel zu wenig in der Diskussion schon, wie vorhin denn als Totschlagargument bezeichnet, dass wir uns global eben nicht abkoppeln können. Denn wenn wir ja nicht wachsen in unserer Wirtschaft, wobei die Wirtschaftsweise genauer oder anders definiert sein kann, dann kann das niemals abgekoppelt von der Weltwirtschaft passieren. Weil ja die normalen Industrie- und Arbeitsplätze das erwirtschaften müssen, was die sämtlichen staatlichen Dienstleistungen jedes Jahr dann doch wieder fordern. Es werden ja ständig höhere Einkommen gefordert. Und diese zu erwirtschaften wird dann umso schwerer sein, gerade für Lehrer und sonstige staatliche Dienstleister wird es fast unmöglich sein, dann immer mehr Einkommen zu fordern, wenn die Wirtschaft als Ganzes nicht trotzdem wächst. Es würden ja auch, wenn andere Volkswirtschaften weiter wachsen und wir nicht, dann würden ja die gerade Ärzte noch mehr im Ausland ihre Perspektive suchen, weil sie dort möglicherweise dann doch mehr Einkommen erwirtschaften können für sich als hier in Deutschland.
Herr Buchholz, ich würde gerne Ihre Kritik weitergeben an den Ökonomen, der ja auch in unserer Sendung ist, Ulrich Petschow. Wie sehen Sie das? Können wir uns da einfach so abkoppeln? Geht das gar nicht, wie Herr Buchholz sagt, mit guten Argumenten? Ist das eine Debatte, die wir da führen, weil wir es uns leisten können?
Nee, der Auffassung bin ich tatsächlich gar nicht, weil im Prinzip hat Herr Buchholz jetzt wieder von einem Wachstum gesprochen, was sozusagen nicht definiert ist, ne? Sondern wir müssen wachsen, letztlich um des Wachsens willen. Und wir müssen alle Schäden, die in der Folge mit auftauchen, Klimawandel, Biodiversität, in Kauf nehmen, weil es nicht anders geht. Und das kann sozusagen nach meinem Gefühl überhaupt nicht der Punkt sein. Vielmehr, wie wir in den Beispielen gehört haben, gibt es doch tatsächlich eine Graswurzelbewegung, die neue Wege versucht aufzutun und sozusagen aber auch erst mittelfristig tatsächlich so ein System-Shift vielleicht hinbekommt. Und dass das eben auch nicht nur eine Sache ist, die Deutschland betrifft, ist doch zu sehen, dass es eine internationale Bewegung ist. Und wenn ich auf mein Hauptgebiet nochmal kommen darf, Klima- und Biodiversitätspolitik, wo insbesondere auch die staatlichen Akteure in Deutschland sowas von schlafen, wo man sich fragt, wie will man denn eine Veränderung hinbekommen, um diese Dinge auf den Punkt zu bekommen. Und insofern, ganz knapp zum Schluss, finde ich den Aspekt, der eben auch angesprochen worden ist, Gemeinwohlökonomie, wofür wirtschaften wir eigentlich und was sind sozusagen die Ziele dessen, dass das neu diskutiert werden muss, eben gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Aber Herr Petschow, man muss ja schon auch vor Augen haben, dass wenn bei uns beispielsweise die Zechen geschlossen werden, aus umwelttechnischen Gründen, sage ich jetzt mal, sie gleichzeitig in China neu anfangen. Also da ist ja schon auch so ein bisschen, ja, so ein nicht nur ein Widerspruch, sondern da fragt man sich schon, wie soll es denn da weitergehen?
Also da habe ich völligen Konsens mit Ihnen, dass das ein weiter Weg ist. Aber Sie haben auf der anderen Seite aber auch Anreize, die eben auch aus China gekommen sind. Die Idee Elektromobilität, neue Mobilitätskonzepte, kommt auch von dort. Und natürlich ist die Frage, wie bekommen wir die anderen Staaten letztlich mit eingebunden? Und ich glaube in der Tat, dass auch Länder wie China sehr wohl darüber nachdenken, dass die auch in der Förderung erneuerbarer Energien Vorreiter tatsächlich sind und waren. Dass in der Summe das noch nicht ausreicht, keine Frage. Und das ist weiter zu diskutieren. Diesen Konflikt kann ich auch nicht durch Worte jetzt aus dem Raum schaffen.
Gerhard Müller hat sich noch gemeldet. Für ihn stellt sich noch mal die Wachstumsfrage. Muss eigentlich ein Betrieb ständig wachsen, wenn er gut leben möchte? Vielleicht noch mal an Sie, Herr Petschow, die Frage.
Ja, also der Punkt des Wachstums ohne inhaltlichen Zweck ist sozusagen bei den Unternehmen erstmal das Paradigma. Weil wir hatten eine Studie gemacht, wo eine Reihe von Unternehmen, die sich anders verhalten haben, mit dabei waren, die aber sagten, wir wollen nicht in die Postwachstumsecke gedrängt werden, weil sozusagen Kollegen uns dann für Anführungszeichen verrückt halten. Ne? Und insofern ist sozusagen der Unternehmenszweck bis dato noch immer, Gewinn zu schaffen, zu wachsen, unabhängig davon, was eigentlich dahinter steht. Und da sind dann ganz langsam Veränderungsprozesse feststellbar, indem einerseits so Ansätze wie Gemeinwohlökonomie eine Rolle spielen oder gar in den USA aktuell, wo sozusagen die gesagt wird, was ist eigentlich der Purpose des Unternehmens? Ne? Dass die Unternehmen eben eigentlich auch begründen müssen, was sie tun und in welche Richtung sie sich entwickeln und was hat das sozusagen einen Nutzen für die Gesellschaft? Und das kann nicht mehr nur sein Wachstum.
Herr Hochmann, sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe das tatsächlich ziemlich genauso, ja. Also die Frage nach dem Sinn ist die entscheidende und die lässt sich eben nicht beantworten, wenn wir immer nur mit Zwecken argumentieren, wenn wir eben über Gewinn reden, aber den Gewinn des Gewinns nicht benennen können, was ich vorhin bereits sagte, ne? Und im Feld von dem diesen aufscheinenden neuen Initiativen. Da gibt es ja im Stiftungsbasierten beispielsweise Möglichkeiten, dann also auch mit bestehenden rechtlichen Strukturen sich da Organisationen zu schaffen, die in dem Sinne zumindest mal den institutionellen Druck zu wachsen, wie das bei Aktiengesellschaften häufig der Fall ist, ne? Wenn in Quartalsweise quasi vorgelegt werden muss, wie da jetzt gewirtschaftet wurde in den zurückliegenden 4 Monaten oder 3 Monaten, dann gibt es über diese stiftungsbasierten Varianten beispielsweise eine Möglichkeit, stärker in diese Richtung von Gemeinwohl zu kommen. Ja, aber die Frage nach dem Sinn, um die nochmal zu strapazieren, die halte ich wirklich für die fundamental wichtige. Also die Diskussion darüber, welchen Sinn hat eigentlich das Wirtschaften?
Mhm. Christel Richter hat geschrieben, es funktioniert nur unter Verzicht. Und Verzicht heißt keine Fixierung auf Wachstum. Verzicht bei Essen, Trinken, Kleidung, Möbel, Auto, Flugreisen, Kreuzfahrten und so weiter. Das funktioniert jedoch nur, wenn gleichzeitig das Einkommen der Menschen gewährleistet ist, wenn durch ein nicht mehr Wirtschaftswachstum Arbeitsplätze wegfallen, denn Mieten und weitere Grundbedürfnisse müssen gesichert werden. Ich persönlich lebe ganz bescheiden und finde es schön und ich würde es wünschen, dass es alle so tun. Das ist ein schöner Wunsch, aber die Realität sieht ja nun oft anders aus. Wie schaffen wir denn diese Verknüpfung Lebenssinn, das, was Sie gerade auch angesprochen haben, Herr Hochmann, und gleichzeitig aber auch noch beim Erwirtschaften bleiben? Also dass das, was ich erwirtschafte, noch mit einer Sinnverknüpfung auch verbunden ist.
Na, das heißt zunächst mal, dass wir über diesen Sinn als solchen auch erstmal reden müssten, ne? Also den erstmal klarer fassen, worum es da eigentlich geht bei diesem Sinn, der da verwirklicht werden soll über ökonomische Tätigkeit. Und dann halte ich das Framing oder die Rhetorik von Verzicht an der Stelle für mindestens irreführend. Also Verzicht setzt ja immer einen Anspruch voraus, auf den ich verzichte, aber ich habe ja keinen Anspruch auf eine Kreuzfahrt oder irgendwie sowas oder auf 12 Flüge mit dem Flugzeug oder so. Diesen Anspruch, den gibt es ja so nicht, auf den ich dann verzichten könnte. So, das heißt, wenn wir hier von Sinn reden, dann ist damit auch nicht gemeint, in Askese zu leben, irgendwo in Kutten gekleidet, hoch oben auf dem Berg, sondern es geht ja gerade auch darum, dass ein Leben, das weniger voll ist mit irgendwelchen Gütern, Dienstleistungen, die ich am Ende des Tages vielleicht gar nicht brauche, irgendwelche Kleidung, die ich nicht anziehe oder Lebensmittel, die mir nicht schmecken oder die mich gar krank machen oder all diese Dinge. Also da würde ich ja nicht von Verzicht reden. Ich verzichte ja auch nicht auf eine Krankheit, wenn ich gesund werde oder so. Das heißt, es geht ja gerade um die Perspektive einer Zukunft, die in dem Sinne einem gelingenden Leben Vorschub leistet. Ne? Deswegen würde ich da stark dafür plädieren, weniger auf Verzicht also diese einfach auf einer begrifflichen Ebene weniger auf solche Worte zu setzen, als vielmehr sich zu überlegen, was macht es denn aus, dieses gelingende Leben, also ein gutes Leben.
Und was Wertschöpfung angeht, kann es ja vielleicht auch einfach schon mal weiterhelfen, wenn beispielsweise Arbeit Freude macht, oder?
Dass Arbeit Freude macht, das kann helfen, aber das ersetzt natürlich nicht die Frage danach, wie sinnvoll die ist. Also Sie können ja auch mit viel Freude irgendeinen Quatsch machen. Das heißt, ja, es wäre ein erster Schritt, keine Frage. Also, dass wir uns am Arbeitsplatz selbst nicht kaputt machen, das wäre mal ein Aufbruchsmoment. Aber es ersetzt noch nicht die Frage, welche Zukunft, also auch welches gesellschaftliche Zusammenleben da eigentlich gerade anvisiert wird.
Thomas Schöpel aus Hamburg ist jetzt mit uns verbunden. Hallo, Herr Schöpel.
Ja, guten Morgen. Ich versuche ganz kurz und knapp zu sein. Bis jetzt ist es so, dass wir die Frage des Zugangs zum wirtschaftlichen Wachstum mit unterschiedlichen Einkommen uns gut erkaufen können. Die einen können wenig an das wirtschaftliche Wachstum und all die Güter herankommen, die anderen kommen gut daran, weil sie hohe Einkommen haben. Ich wäre dafür, die Grundlage dieser Wirtschaft, nämlich Erdöl und Erdgas, pro Kopf zuzuteilen. Und zwar, es muss auch nötig sein, aus ökologischen Gründen, dass die Menge, die wir benutzen dürfen pro Jahr, die wir verwenden dürfen pro Jahr, dass die zurückgeht. Hier sind natürlich ganz viele Fragen der Kontrolle, aber grundsätzlich muss für jeden von uns der Zugang an Erdöl und Erdgas reduziert werden, Jahr für Jahr immer weniger. Und damit würde es ganz viele Bewegungen im Kontext der Wirtschaft geben. Die Wirtschaft müsste sich umstellen in den Produkten, die die Wirtschaft stellt. Aber auch wir müssten uns gewaltig umstellen. Zum Beispiel die Frage, wollen wir uns ein Auto leisten oder lieber eine warme Wohnung haben? Wollen wir uns einen Flug leisten oder nicht? Das wäre, glaube ich, über Chipkarten relativ einfach zu lösen, dass wir jeder eine Chipkarte bekommen pro Jahr, wo die Punkte drauf sind, die wir verbrauchen dürfen.
Herr Schöpel, diese Anregung würde ich jetzt gerne mal weitergeben an Herrn Petschow.
Ja, es ist eine wunderschöne Vorlage, bedanke ich mich dafür. Ich möchte aber ganz kurz nochmal auf Verzicht zurückkommen. Die Menschen, die Sie jetzt am Telefon hatten, die sozusagen alternative Wege ausprobieren, von denen ist das Wort Verzicht eigentlich überhaupt nicht gekommen. Das zweite Punkt, den ich machen möchte, was bedeutet denn Verzicht auf solche Aktivitäten, wie sie dort benannt wurden? Das bedeutet im Prinzip ein weniger Verursachen von Umweltschäden zulasten einer künftigen Generation. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, der eine Rolle spielt. Um jetzt zum letzten Beitrag zu kommen, exakt so etwas wird ja vorgeschlagen und wird angegangen, viel zu langsam zu sagen, okay, wir leben in einer Welt neuer Knappheiten, nicht der Knappheiten von vielen Produkten und Dienstleistungen, sondern von Umweltknappheiten, die wir im Prinzip begrenzen müssen. Ein Element davon ist sozusagen tatsächlich eine Bepreisung, um Verhaltensänderungen auf den Weg zu bekommen. Es kann ein unterstützendes Element sein.
Aber dann können sich ja die Reichen wieder das leisten und die weniger, oder?
Sie haben völlig recht an der Stelle. Und das ist nämlich genau die Frage. Die Veränderungsprozesse, die anstehen, beinhalten, damit sie gelingen können, auch, dass die Verteilungsfrage neu gestellt wird. Und dann, macht natürlich genau das Problem aus. Und dort sind wir nämlich eigentlich an der Kernfrage des Ganzen. Die Frage Wachstum ist deswegen immer so gern genommen worden, auch von den Politikern, weil man glaubt, damit Konflikte, Verteilungskonflikte lösen zu können. Eben wenn der Kuchen größer wird angeblich, kann man wieder mehr verteilen. Und wenn der Kuchen eben nicht mehr größer wird und er kann umweltmäßig überhaupt nicht mehr größer werden, sondern er muss schrumpfen, genau dort fängt das Problem an. Also die weiße Salbe Wachstum hilft an der Stelle nicht weiter. Und wir müssen tatsächlich schauen, wie kommen wir tatsächlich zu anderen Verhaltensweisen, gesellschaftlich, ökonomisch und individuell. Und das Element Gesellschaft und die Rolle des Staates müssen wir nochmal an einem anderen Punkt weiter diskutieren.
Herr Hochmann, wie sehen Sie denn diesen Vorschlag, Chipkarten, Portionierung für unseren Verbrauch, sage ich jetzt mal. Ist das eine Idee?
Ja, eine Idee ist das. Wie gut oder nicht die ist dann eine zweite Frage. Also ich halte da persönlich sehr wenig von. Ich halte da sehr wenig von, weil sie dann zum einen, sobald sie etwas marktförmig machen, natürlich Privilegien schaffen, es zu einem Privileg machen, wenn es gehandelt werden kann. Und auf der anderen Seite, sobald sie irgendwo einen Preis dran kleben, schaffen sie dadurch ja auch ein Interesse an der Sache. Ja, also das... Darüber können Sie beispielsweise sehen, dass das Problem von Müll in den vergangenen Jahrzehnten jetzt nicht gelöst wurde, obwohl es ja auch marktförmig gehandelt wird, ne? Weil es dann durchaus Akteurinnen und Akteure gibt, die ein sehr starkes Interesse daran haben, dass das mit dem Müll weiter so läuft, wie es läuft, weil die damit Geld verdienen. Das heißt, es löst in dem Sinne nicht das Problem, sondern es verlagert das Problem nur und es entbindet, weil es eben auch nur auf der Ebene von Form ist und nicht auf der Ebene von Inhalt, entbindet es noch immer nicht von der Frage, wo es denn überhaupt hingehen soll. Also welche Zukunft ist da irgendwie anvisiert?
Ich nehme mit nach diesen anderthalb Stunden, dass wir auf dem Weg sind. Da gibt es eine Menge Impulse, anders zu denken, als immer auf mehr Wohlstand und Konsum zu achten. Und es gibt aber auch jede Menge kritische Stimmen auch noch dazu, ob wir nicht doch in dieser Wachstumsschiene bleiben müssen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Professor Lars Hochmann ist Wirtschaftswissenschaftler an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Wir haben Florian Grünert dabei gehabt, Initiator des Leihladens in Maintal, Dr. Monika Ziegler von der Kulturvision in Warngau und Ulrich Petschow. Am Mikrofon verabschiedet sich für die Lebenszeit heute Bettina Köster.